Herzlich willkommen zu Pixeldiskurs, eurem Game Studies und Spielkultur Podcast. Unser Thema der Woche: Sprachimmersion. Mal angenommen, alle Spiele, die in Deutschland erscheinen, werden ausschließlich in der Originalvertonung mit Untertiteln verschiedener Sprachen veröffentlicht. In dieser Folge denken wir gemeinsam darüber nach, wie sich Spiele zur Sprachimmersion, überwiegend am Beispiel des Japanischen, nutzen lassen. Außerdem geht es um die Ankündigung eines neuen Star Wars-Titels von Ubisoft, um Fire Emblem Three Houses und um Möglichkeiten, während der Pandemie einen kühlen Kopf zu bewahren. Das und vieles mehr hört ihr im Pixeldiskurs Episode 221 mit
Tobi Klöß
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag, der 17. Januar des Jahres 2021 und der Pixeldiskurs-Podcast ist wieder einmal für euch da. Diesmal mit einem etwas kränkelnden Stefan. Kennst du das Gefühl, Tobi, wenn du auf der einen Seite so krank bist, dass es dich beständig nervt und dass du so gerade wie gegenwärtig mit Gliederschmerzen, so ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten zu kämpfen hast und auf der anderen Seite aber noch so gesund, dass du jetzt nicht die Rechtfertigung hast, um zu sagen, ich lege mich jetzt einfach ins Bett und bleib da?
Das kenne ich absolut. Ich bin auch so ein Typ, der, also da muss man auch eigentlich dazu sagen, dass es falsch ist, der sonst immer früher auch irgendwie mit Husten und Schnupfen und so weiter ins Büro gegangen ist, um dann irgendwann die Ansage zu bekommen, ey, du bist jetzt auch schon krank, geh mal nach Hause, so ungefähr. Das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen, aber dementsprechend kenne ich das sehr gut, auch so dieses Gefühl von, na, das geht schon noch und ich bleibe auch irgendwie gesund und so weiter. Und gerade im Homeoffice hat man ja auch nicht so dieses, lieber keinen anstecken, Ding. Also deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ich hatte das auch die Tage, habe mir dann aber irgendwie auch direkt irgendwie Ibuprofen dann irgendwie reingeworfen und damit war es auch eigentlich direkt wieder weg.
Ich versuche über Wasser zu bleiben so ein bisschen und werde aber auch schauen, dass ich mich jetzt übers Wochenende dann doch vielleicht nochmal so ein bisschen erhole nach dieser Sendung jetzt.
Das ist auch tatsächlich sinnvoller. Ich würde auch echt immer empfehlen zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie so ein kleines Kränkeln und so weiter und lieber dann sagen, ey Leute, ich mache mal einen Tag frei, es geht gerade heute nicht, anstatt dann richtig krank zu werden und dann halt irgendwie für 2 Wochen auszufallen.
Ja, ich mache das auch, wenn es irgendwie möglich ist, dann mache ich das auch so, dass ich dann direkt, wenn ich merke, ich werde krank, dann entspanne ich mich lieber direkt. Dann hat man nämlich den Vorteil auch, dass man, wenn man dann irgendwie zu Hause auf der Couch liegt und Videospiele spielt, ist man nicht ganz so platt, wie man es jetzt wäre, wenn man erstmal abwartet, bis auch die 38,5 Körpertemperatur überschritten sind, sozusagen. Und deshalb werde ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für etwaige Hustgeräusche oder dafür, dass möglicherweise diese Sendung nicht ganz so lang wird, wie üblicherweise unsere Sendungen sind.
Das ist ja nicht schlimm, wenn wir mal nicht die 3-Stunden-Marke erreichen. Wobei ich aber auch zuletzt einen Post gesehen habe, den fand ich relativ sympathisch, wo jemand meinte, ach, das kann doch nicht sein, wer hat dann 2 Stunden Zeit für einen Podcast? Und ich habe leider den Kollegen, aber es war auch jemand aus den Game Studies, vergessen, der zurückschrieb, es könnte sein, dass es Ben gewesen ist, der dann zurückschrieb, also mit wasserdichten Kopfhörern kann man super unter der Dusche irgendwie auch einen Podcast hören. Da braucht das Gehirn auch irgendwie eine Stimulanz. Da kann man ja nicht irgendwie Bücher lesen. Also 2 Stunden Podcast ist vollkommen gerechtfertigt. Das heißt, schnappt euch eure wasserdichten Kopfhörer oder irgendwie einen Lautsprecher und ab unter die Dusche und ab in den Pixeldiskurs. Es freut mich übrigens auch, mal wieder da zu sein. Ich war ja jetzt auch schon relativ lange nicht da oder nur so sporadisch. Und freue mich auch so ein bisschen, das neue Jahr mit mit euch und beziehungsweise mit dir jetzt, aber mit dem Pixel-Diskurs beginnen zu können. Frohes Neues von meiner Seite. Bevor ich aber in den langen Monolog komme, vielleicht noch so ein Punkt, den ich gerne vielleicht ansprechen würde, ist, dass gerade ja vielleicht sowas wie Podcast hören oder Podcast machen, auch wenn ihr jetzt vielleicht noch keine Zuhörer habt, aber die Möglichkeit ist, so ein bisschen sane zu bleiben, weil wir vom körperlichen gesund bleiben, zum Kopf gesund bleiben kommen. Wir haben jetzt irgendwie ab Dienstag gibt's ja diese Bund-Länder-Konferenz. Vielleicht hört ihr den Podcast auch danach und wisst schon mehr als wir. Aber um da vielleicht im kommenden Mega-Lockdown finde ich echt schrecklich. Also A, wir hatten nie einen Lockdown und auch das jetzt ist kein Lockdown, sondern ein Shutdown. Lockdown bedeutet im Endeffekt grob übersetzt ins Deutsche Ausgangssperre, also locked up im Sinne von bleib zu Hause, du darfst nicht mehr raus, so wie ich jemanden auch einlocke oder so vielleicht, oh Gott, schreckliche Übersetzung. Ist das ein Shutdown weiterhin? Also da ist Sprache auch irgendwie ganz wichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich mit den Besprechungen am Dienstag dann der Lockdown kommt und wenn es euch so geht wie mir und ihr irgendwie vielleicht auch alleine sitzt und so ein bisschen also Schiss habt, jetzt so ein bisschen mit Mental Health und so weiter, ich kann nur empfehlen, Videospiele zu spielen, das hat mir die Tage auch nochmal so ein bisschen geholfen, auch so dieses mal was Positives neben der Arbeit auch zu haben und so und Sport zu Hause ist irgendwie ganz wichtig und ich würde auch nochmal, wir haben ja weiterhin Shownotes, ich würde auch nochmal, es gab eine Seite vom Bundesamt für Gesundheit, wo auch nochmal so ein paar Tipps waren, so Top 5, was man so machen kann, um jetzt auch bei der ganzen Geschichte so ein bisschen gesund zu bleiben und seid aber auch durchaus, ihr könnt auch durchaus offen irgendwie mit euren Freunden und Co. sein und auch sagen, ey Leute, mir geht's gerade irgendwie nicht so gut, ich brauche hier irgendwie mal ein Online-Spiel oder sonst was, wenn ihr alleine seid und traurig, so ungefähr, das ist auch mal völlig okay, also dann wendet euch irgendwie an eure Leute und bleibt da nicht irgendwie alleine. Das so als kleiner Appell mal als Positives. Du wolltest aber was sagen, tut mir leid.
Das ist ein guter Hinweis. Ich mache das tatsächlich auch so. Also Podcasten selber natürlich ist eine tolle Sache, auch weil ich dann ja weiß, ich spreche jetzt nicht nur mit guten Freunden, mit denen ich dann selber direkt podcaste, sondern wir sprechen ja auch mit einer größeren Community, mit denen wir dann auch in Interaktion treten. Das ist natürlich immer eine super Sache und dafür bin ich auch sehr dankbar und da ist es auch klar, dass wir ein gewisses Privileg in dieser Hinsicht haben, dass wir hier irgendwie zu euch allen da draußen auch sprechen können und dass wir Rückmeldung bekommen und dass wir dann über Themen diskutieren. Das ist natürlich toll und das erdet auch. Und ich höre auch sehr gerne Podcasts ganz unterschiedlicher Natur. Manche eher plauderhaft, andere eher ein bisschen wissensbasiert, recherchiert und dann irgendwie 20 Minuten kondensiert über hellenistische Philosophie oder sowas. Ja. auch das ist fantastisch. Also Podcasten ist für mich, hat für mich eine große Relevanz, abgesehen von Videospielen innerhalb dieses furchtbaren Zeitraumes der Corona-Pandemie, um so ein bisschen geerdet zu bleiben.
Ja, Community ist vielleicht ein super tolles Stichwort, um das Thema auch relativ schnell wieder abzuhaken, weil ihr seid ja jetzt hier für vielleicht auch Ablenkung und Co. Hier, da vielleicht auch noch der Tipp von mir, ab einem bestimmten Punkt guckt euch keine Fallzahlen an und so weiter und nicht dauerhaft irgendwie die Dauerschleife irgendwie von den Medien, das habe ich die Tage wieder gemacht und gemerkt, das tut mir nicht gut und so, also zwischendurch mal zu gucken, was sind die neuesten Änderungen, ist sinnvoll, aber Community wollte ich gerade ansprechen, vielleicht ist es eine Idee, postet doch mal vielleicht unter Twitter oder bei Instagram oder wo auch immer, wenn ihr diese Folge hört, eure Tipps für irgendwie mentale Gesundheit und Co. in Zeiten von Corona. Das ist für uns irgendwie alle eine schwierige Phase und vielleicht auch so mit dieser Hoffnung von 2021 wird's gut und dann steigt man mit 2021 ein und irgendwie die Irren vom Kapitol sind unterwegs und Corona ist irgendwie mutiert und so weiter und es fühlt sich alles nicht so nach, oh, jetzt geil, neues Jahr und so weiter an. Vielleicht könnt ihr da so ein paar Posts bringen und gegebenenfalls auch, wenn ihr Bock habt, mit anderen Leuten zu spielen, die vielleicht noch niemanden gefunden haben für so Online-Games und so weiter. Vielleicht könnt ihr euch da auch gegenseitig eure Nicknames und so weiter zuschicken und so weiter. Und wir bauen so ein bisschen Safe Space und Co. Im Pixel-Diskurs in der Community vielleicht auch so ein bisschen darüber auf, wie jetzt zum Beispiel auch mit den Review-Keys, die irgendwo in dieser Folge kommen.
Ja, ich dachte gerade schon, Hashtag Stay Sane. Wobei ich eine kurze Kritik, Tobi, ich will mich erwehren gegenüber der Bezeichnung der Irren.
Kapitol.
Ich halte das für eine Pathologisierung, aber das ist, glaube ich, ziemlich klar. Müssen wir nicht weiter ausführen.
Nee, hast du aber recht, möchte ich mich für entschuldigen, weil man dadurch ja auch quasi den Leuten ihre Verantwortung abspricht.
Eben.
Das war jetzt eher ein Versuch der Kritik, aber du hast recht, es ist auch eine stumpfe Kritik. Also man muss tatsächlich, ich würde auch eher von Reaktionären und von Faschisten sprechen, das trifft es auch eher. Danke für diese Korrektur der Alltagssprache, das sollte man sich abgewöhnen. Danke dir.
Du hast gerade schon den Pixel-Diskurs-Key angesprochen, sollen wir einfach direkt einen raushauen. Jetzt werden wir schon sagen, stay sane, Hashtag stay sane. Hier beschäftigt euch mal mit Videospielen. Eine Möglichkeit, das zu tun, ist natürlich, dass wir im Kontext der Corona-Pandemie dieses Prozedere etabliert haben, dass wir in jeder Episode einen Steam-Key verlesen, den ihr dann da draußen einlösen könnt. Ja, das ist dann natürlich first come, first served, ja, aber wenn ihr Interesse habt an dem folgenden Spiel, dann haltet Zettel und Stift bereit, denn es geht um Gods Will Be Watching von Deconstruct Team 2014 erschienen. Hier kommt die Steam-Beschreibung. Gods Will Be Watching is a minimalistic point-and-click thriller centered on despair, commitment and sacrifice as players face intriguing puzzles and tough decisions that will affect their entire crew's well-being. Und hier kommt der entsprechende Steam Key. 9 I 6 Y V D Y F 5 G P T G T E. Ich lese die letzte Passage noch mal ganz kurz vor, falls es jetzt nicht so gut verständlich war. P T, G, T, E. Das ist natürlich unglücklich, weil das sind alles so Kombinationen, die alle mit einem E ausgesprochen werden als Vokal. Aber gut, ich hoffe, ihr habt es notieren können. Ich wünsche viel Spaß mit Gods Will Be Watching und vielen Dank für die Zusendung dieses Keys. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, einen Steam-Key übrig habt und ihr sagt, das habe ich irgendwie in einem Steam-Sale erworben oder was auch immer und löse ich sowieso nicht ein, dann schickt uns gerne den Key zu und wir verteilen ihn dann weiter. Meine Möglichkeit des Sane-Bleibens innerhalb der Corona oder während der Corona-Pandemie ist zu weiten Teilen noch Fire Emblem. Fire Emblem Three Houses, da bin ich jetzt mittlerweile knapp über 100 Stunden bin ich jetzt drin und ich bin so bei, ja, ich würde sagen, also 80-85% des ersten Durchlaufes.
Du sprichst gefühlt auch schon längere Zeit darüber. Also zumindest so 2-3 Monate, wenn nicht so, ein halbes Jahr halte ich für übertrieben. Aber so seit November, Dezember schon so, oder?
Ja, ungefähr. Das würde ich auch sagen. Ja, das beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Und ich habe mittlerweile auch, ich habe ja schon viel über Fire Emblem gesprochen. Deshalb will ich das jetzt nicht mehr ganz so im Grundsatz beschreiben. Aber etwas, was vielleicht dazu beiträgt, was mir beim Sane-Bleiben hilft, oder wie Fire Emblem mir beim Sane-Bleiben hilft, ist, dass ich da mittlerweile schon gewisse Routinen habe. Weil man ist ja ein Professor an einer Monastery und hat sozusagen sein Haus mit Studis. Und ist dann auch immer zwischen den Kämpfen, zwischen den Einsätzen, ist man dann auch in dieser Monastery unterwegs und kann gewisse Aktionen machen. Und es ist ein relativ großes Gebiet und sehr reduziert. Es gibt bestimmte Punkte, an denen man Interaktionen machen kann. Ich habe da mittlerweile schon so eine Art Routine, dass ich weiß, einmal im Monat mache ich sozusagen den Rundgang. Ja, schaue so ein bisschen erstmal bei den Studizimmern vorbei und gucke, ob irgendwo vielleicht so ein Buch rumliegt, in dem man ein bisschen blättern kann, um so ein paar zusätzliche Erfahrungspunkte einzusammeln, mein Professor-Level zu steigern. Dann nehme ich am Turnier teil, beziehungsweise schicke einen meiner Studis daran an. Es gibt ja immer jeden Monat ein Turnier, in dem dann eine spezifische Waffenklasse gefordert ist. Ja, so ein fortgeschrittenes Bogenturnier zum Beispiel, wo man dann den besten Bogenschützen aus dem Haus hinschicken kann und dann gucken kann, wer gewinnt. Und macht dann so Dinge wie, dann gibt es ein bisschen Chorübungen, ein bisschen beten, weil es auch sehr religiös, diese Monastery. Dann gibt man gemeinsam Essen, ein bisschen Fischen, all solche Dinge, ja. Und habe mittlerweile so meine ganzen Routinen internalisiert, die ich dann auch wirklich immer ablaufe.
Das klingt so ein bisschen nach dem, was wir auch mal beschrieben haben als Comfort Games. Ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen es groß verlinken, sondern ihr könnt ja auch die Suchfunktion auf pixeldiskurs.de nutzen, als auch, wir haben auch, glaube ich, eine eigene Folge zu Comfort Games, beziehungsweise du warst auch schon mal bei Dumian, bei Fabo und hast über Comfort Games gesprochen. Also ich glaube, das wäre jetzt einfach zu viel zu verlinken, um uns auch so ein bisschen die Arbeit abzunehmen. Aber ich glaube, das hat auch so dieses, dass man halt so diese ganzen Sachen erledigen kann und so weiter. Und es klingt dann auch sehr, ich sag mal, entschleunigt.
Auf jeden Fall, das ist es. Man hat in diesem Zeitraum keinen Zeitdruck. Es gibt nur eine einzige Aktivität, bei der man tatsächlich unter Zeitdruck steht, und die hängt mit dem Studieaustauschsystem zusammen. Das ist nämlich sozusagen so eine kleine, mini-kleine Multiplayer-slash-Online-Komponente. Und das ist aber sehr indirekt, sehr asynchron, denn du kannst sozusagen, oder ich formuliere es mal erstmal so rum, an einem bestimmten Ort in dieser Monastery, in so einem Garten, da sind immer 4 Austauschstudis. Das sind dann Schüler aus anderen Häusern. Und die haben Gegenstände dabei, die kann man kaufen. Die sind von dem ursprünglichen Spieler, der diesen Studi losgeschickt hat. Und man kann sie auch suchen. Man kann dann so ein Recon-Training machen. Und das bedeutet dann, dass diese 4 Schüler, die sind dann an unterschiedlichen Punkten platziert, und du musst dann innerhalb von, ich glaube, 1,5 Minuten musst du dann rumlaufen und musst die finden. Und kannst natürlich auch im Umkehrschluss einen deiner eigenen Studis sozusagen ins Ausland schicken, ja, für ein Auslandssemester. Und die gehen dann zu einem anderen Spieler. Da kannst du dir aussuchen, wo diese Figur sich versteckt, wo dieser Studi sich versteckt, wenn er gesucht wird. Und du kannst auch dem Studi dann einen Gegenstand mitgeben aus deinem Inventar, den andere dann wiederum kaufen können, und dann können sie dann Studi als Adjutanten mit einstellen, mit in den Kampf nehmen, dann kriegt man auch ein bisschen Belohnung und so. Also das ist alles wirklich sehr nett, sehr charmant.
Ja, das klingt auf jeden Fall ganz sympathisch, und ich will jetzt noch nicht vorgreifen auf unser Thema der Woche, aber du spielst es jetzt auch auf Japanisch, oder?
Ja, klar, ja, ja. Also ich spiele es mit japanischer Sprachausgabe und mit englischen Untertiteln. Ich habe mal versucht, das ausschließlich auf Japanisch zu spielen. Das kannst du vergessen. Also man muss ja sagen, ich lerne jetzt seit, ich glaube, 8 Monaten Japanisch, und würde sagen, dass ich, wenn man jetzt das mal bemessen möchte, wenn man annimmt, dass, sagen wir mal, das Beginner-Level des Japanischen 10 Schritte umfasst, dann bin ich jetzt so bei Schritt 6, würde ich vermuten. Also noch im Beginnerbereich, aber also das Beginnerlevel.
Ja. Ich wollte gerade sagen, 6 von 10, dann wärst du ja quasi schon fast fluent, aber 6 von 10 im Beginnerlevel, das Beginnerlevel. Ja, verstehe.
Also ein bisschen weiter über die Hälfte des Beginnerlevels bin ich hinaus und kann auch schon sehr viel sprechen und verstehen. Für meine Verhältnisse ist das schon alles sehr befriedigend, aber sowas wie Fire Emblem, Persona 5, Yakuza und sowas, das sind Spiele, die sind so kompliziert, da verstehst du nichts. Sobald man das umstellt, verstehst du gar nichts mehr.
Ich würde auch denken, es gibt Spiele, da kann man das machen, im Sinne von irgendwelche Rumble-Action-Games und so weiter, also irgendwelche Beat'em-Ups und so weiter, wo man sagt, ach komm, das, was die da schreien oder so, oder was in den vielleicht kurzen Cutscenes, wenn man jetzt diesen DC-Titel, Injustice war es, glaube ich. Injustice, also auf jeden Fall.
Dieses Beat'em'up.
Genau, Beat'em'up zum Beispiel spielt, das geht, glaube ich, schon, dass man da auch nichts verliert, aber mir wäre es dann, ich fände es zu schade, dann die wahrscheinlich ja auch gute Story von Fire Emblem dann wahrscheinlich zu verpassen.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding, ne? Die Geschichte ist unheimlich wichtig. Es gibt sehr, sehr viele Sequenzen mit Dialogen, Dialoginteraktionen zwischen den einzelnen Studis. Und die sind wirklich gut geschrieben, hervorragend vertont und vor allem aber auch sehr elaboriert in der Sprache. Denn die Sprache ist oftmals auch so ein bisschen ja, mittelalterlich angehaucht. Es gibt dann sehr viele Fantasy-Wörter, die noch dazukommen. Und dann geht es um irgendwelche Intrigen zwischen Häusern. Also das hat schon so fast, das hat schon durchaus so Game of Thrones-artige Auswüchse. Und das kann man auf Japanisch, als auf einem Beginner-Level kann man es nicht verstehen. Ich würde sagen, auch als fortgeschrittene Person, auch im Intermediate-Level, ist das eine enorme Herausforderung und macht keinen Spaß. Das kann man eigentlich erst später machen.
Können wir ja vielleicht so ein bisschen als Frage mitnehmen in das Thema der Woche und auch um euch so ein bisschen zu teasen, was werden Sie da später noch zu sagen? Ja,
was heißt später? Wir können das auch jetzt beginnen, das Thema der Woche, und du kannst deine Final Fantasy Eindrücke damit einbetten.
Im Grunde. Können wir auch machen.
Sind wir sowieso schon dabei?
Ja, im Endeffekt schon. Da machen wir so ein bisschen Hybrid aus Spielewoche und Thema der Woche. Ich glaube, wir müssen ja diese harte Trennung irgendwie auch nicht aufrechterhalten. Wir sind ja mittlerweile etwas fluider geworden. Die Frage, die ich jetzt gerade eigentlich hatte, und die beantwortet sich für mich für Final Fantasy halt ja schon ganz klar, ist, welche Titel kann man vielleicht im Original spielen, ohne die Sprache jetzt vielleicht zu verstehen, wo es vielleicht nicht schlimm ist, wenn ich es nicht verstehe, aber um so ein bisschen einfach zu gucken, wie viel verstehe ich und so weiter, ist aber vielleicht trotzdem nachgelagerte Frage. Ich glaube, wir sollten vielleicht erstmal unseren grundsätzlichen Gedanken darlegen. Also ich hatte das Thema der Woche vorgeschlagen, sagen wir es mal so, weil Stefan und ich halt gerade, wie Stefan hat das schon richtig gesagt, halt ja Japanisch lernen, und während Stefan jetzt auf Schritt 8 von 10 ist, bin ich halt so, ich würde mal sagen, bei 1 von 10 oder bei 2 von 10. Also ich kann so Brocken kann ich manchmal verstehen aus solchen Sachen, wie das Leute sich vorstellen und so weiter, oder dass ich mal einen Begriff irgendwie wiedererkenne und so weiter. Aber ich bin weit entfernt von Stefans Verständnislevel gerade. Aber das ist auch nicht schlimm. Aber um so ein bisschen unseren Lernstand einzuordnen. Und dann dachte ich, es wäre vielleicht spannend, vielleicht mal über Sprachen, also Sprachen im Sinne von Fremdsprachen und Spiele zu reden.
Ja, das ist auch ein spannendes Thema, und ich habe auch schon darüber nachgedacht und Nachforschungen angestellt zu der Frage, wenn ich jetzt Japanisch lernen möchte, und vielleicht gibt es ja auch einige Leute, die da draußen das auch tun, welche Spiele kann ich ab welchem Zeitpunkt gut auf Japanisch spielen? Und das ist die Frage ist natürlich ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich habe das jetzt selber auch noch nicht gemacht, sondern nur hier und da mal ausprobiert. Deshalb ist es auch nicht so kein ganz fundiertes Wissen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass solche Titel wie Pokémon sind relativ zugänglich. Und einen wirklichen Geheimtipp, das habe ich selber noch nicht gespielt, weil ich mir dafür jetzt erstmal einen japanischen E-Shop-Account machen muss auf der Switch, weil es ist hier im Westen ist das noch nicht erschienen. Das ist nur in Japan erschienen. Es gibt nämlich diese Reihe Yokai Watch. Ich weiß nicht, ob das einigen von euch da draußen vielleicht was sagt. Ist von Level 5 Games, die auch also hierzulande bekannt, etwa Ni no Kuni gemacht haben. Und Yokai Watch ist so eine Art, ist so ein ähnliches Prinzip wie Pokémon. Es ist so ein sehr süßes Spiel, in dem man einfach in so einer Nachbarschaft unterwegs ist. Sehr kleine Welt, sehr einfache Kämpfe. Und vor allem alles in einem sehr kindlichen Bereich angesiedelt. Insofern man damit umgehen kann, mit diesem japanischen Cutesy-Style. Dann ist Yokai Watch 4 ein Titel, den man relativ gut auf Japanisch spielen kann. Ich würde sagen, für mich wäre es jetzt, nach dem, was ich gesehen habe, weil ich mir so ein bisschen Playthrough-Sachen angeschaut habe, für mich ist es jetzt schon noch eine Herausforderung, aber machbar. Ich würde also sagen, Ende des Beginner-Levels kann man mal schauen, ob man sich sowas wie Yokai Watch, also ganz, ganz einfaches Videospiel, zu Gemüte führen möchte.
Ja, ich finde, du galoppierst aber schon so ein bisschen voraus. Ich würde erstmal die Frage stellen, warum überhaupt? Also vielleicht erstmal, warum spielst du, Stefan, Spiele auf Japanisch?
Naja, also aus eigentlich mehreren Gründen. Ich habe da im Laufe der Zeit meine Position noch ein bisschen geändert, aber ich spiele schon seit vielen Jahren Spiele auf Japanisch. Begonnen hat das, glaube ich, mit Visual Novels. Denn da war es überhaupt nicht anders möglich. Ja, das waren dann japanische Visual Novels, die ausschließlich auf Japanisch vertont waren. Und darüber habe ich dann zu schätzen gelernt, die Ästhetik der japanischen Sprache, auch natürlich die Ausdrucksstärke, die in der Originalvertonung liegt, ja, und darin, dass die Figuren so klingen, wie sie ursprünglich auch intendiert sind zu klingen. Also das eine ist sozusagen der qualitative Genuss, der ästhetische Genuss des Spieles. Und der zweite Punkt ist jetzt gerade seit diesen 8 Monaten, 9 Monaten, die ich jetzt Japanisch lerne, ist es natürlich auch Sprachimmersion, aktive Sprachimmersion, um ein persistentes Hörverständnis zu entwickeln und immer in der Sprache so ein bisschen im Denken auch drin zu bleiben.
Das heißt aber, zu dem Zeitpunkt, wo du das mit den Graphic Novels gemacht hast, ich erinnere mich, dass das irgendwie, weiß ich nicht, 3, 4 Jahre auch schon her ist.
Ja, länger sogar noch, ja.
Ja, also ich meine zumindest, dass du, ich glaube, auf der Vita oder ja, auf der Vita gespielt hast und auf jeden Fall noch in deiner alten Wohnung gewohnt hast, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber so erinnere ich das quasi, dass wir uns mal bei dir getroffen hatten und du irgendwie gerade auch erzählt hattest, hier, ich spiele gerade das und das oder gerade irgendein Kapitel auch gerade beendet hattest, als ich reinkam.
2010, 2011 muss es gewesen sein, dass ich damit begonnen habe, tatsächlich dann Spiele, japanische Spiele auf Japanisch zu spielen.
Du hast zu dem Zeitpunkt aber doch eigentlich noch nichts verstanden.
Nee. Verstanden habe ich nichts. Nee, das war auch dann, also natürlich mit englischen Bildschirmtexten. Aber die Vertonung war eben japanisch. Und darüber habe ich dann so ein bisschen, abgesehen natürlich von irgendwie mal Anime und sowas, habe ich dann so ein bisschen Sprachverständnis entwickeln können. Gerade weil Visual Novels sind natürlich toll dafür, weil da einfach so viel gebabbelt wird.
Ja, was du so ein bisschen in den Raum wirfst, finde ich, ist so diese Frage nach Originalität. Mir geht es, also natürlich ist Japanisch jetzt eine Sprache, die wir beide irgendwie aktiv lernen und die für uns auch noch so neu ist, dass wir auch noch diesen Moment haben von, oh Mann, ich verstehe, irgendwie gar nichts und man irgendwie vielleicht sagen will, ey, warte mal kurz, das muss ich mir nochmal anhören oder so, oder dass wir halt Untertitel brauchen. Aber Englisch zum Beispiel ist ja auch zum Beispiel sowas, was ich halt seit Jahren jetzt schon auch spiele, einfach nur auf Englisch und Filme und so weiter natürlich nur auf Englisch gucke und da ist halt die Frage, gibt es so eine Art von Originalintention oder sind die Sachen irgendwie gleichberechtigt nebeneinander stehend? Ich würde mich halt auch vielleicht deiner Position anschließen, dass ich sagen würde, naja, es gibt Schauspieler, zumindest bei Filmen, die spielen eine Figur und eine deutsche Übersetzung kann halt immer nur ein Versuch dessen sein, was da irgendwann mal ursprünglich gedacht gewesen ist. Und manche Sachen funktionieren halt auch nicht. Also auch nicht nur von dem Schauspieler, der ja vielleicht ersetzbar ist durch dann halt einen Synchronsprecher oder dann eh bei Spielen sind es einfach gleichberechtigte Synchronsprecher. Aber dass zum Beispiel ja auch derjenige, der den Text irgendwann mal geschrieben hat, schon vielleicht auch einen anderen Gedanken hatte, als vielleicht der deutsche Synchronsprecher dann dort reinlegt.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, Übersetzungen können natürlich immer nur Approximationen sein. Jetzt ist es natürlich so, also sie können besser oder schlechter sein, zweifelsohne. Ein Persona 5 zum Beispiel oder die Persona-Spieler, die sind wahnsinnig gut übersetzt und wahnsinnig gut auch auf englischer Sprache gesprochen. Also da würde ich sagen, da verliert man jetzt nicht so viel an ästhetischer Qualität. Es gibt aber extreme Unterschiede. Und zugleich ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so ein Bollywood-Film, ja, den würde ich mir jetzt auch nicht auf Deutsch oder auf Englisch angucken. Vor ein paar Tagen habe ich gerade einen polnischen Film gesehen, habe mir den auf Polnisch angeschaut, dann mit englischen Untertiteln. Es ist natürlich das Ding, ich verstehe dann ja fast nichts. Aber mittlerweile, und das ist schon was sich bei mir im Laufe der Jahre verändert hat, mittlerweile habe ich das so ein bisschen internalisiert und so diese Hürde, diese Sorge abgebaut, dass ich irgendwie dann Untertitel lesen muss. Einfach, weil in Deutschland ist man da so verwöhnt. In Deutschland ist man so verwöhnt, weil alles irgendwie wird auf Deutsch übersetzt. Jon Snow wird zu Jon Schnee. Und ja.
Der ist ernsthaft?
Ja. Der wird ja als Jon Schnee.
Jon?
Na, ich weiß nicht, ob es Jon oder Jon Schnee.
Wir nennen den schon Jon.
Aber Schnee, ja.
Ja, der heißt, also, ja, Eigennamen übersetzt man auch eigentlich nicht. Man hätte ihn auch einfach Jon Snow weiterhin nennen können.
Eben, King's Landing ist dann Königsmund und sowas. Also das ja. Sicherlich, man merkt das ja nicht, dass es da so Dissonanzen gibt, wenn man nur in der deutschen Medienkultur unterwegs ist, weil einfach alles synchronisiert wird, wohingegen in Ländern wie beispielsweise den Niederlanden. Da ist mir das ganz stark aufgefallen, als ich in Maastricht war. Wenn du da ins Kino gehst, da ist super viel untertitelt, also deutlich mehr als hier, einfach weil jetzt für den relativ kleinen niederländischen Markt nicht so viel Übersetzungen dann hergestellt werden, weil es auch einfach nicht so die Kultur ist und die Leute, also viel mehr Leute selbstverständlich Englisch sprechen.
Das ist in Deutschland ja tatsächlich ein Problem. Also wenn du Wert darauf legst, die OST zu sehen und zu hören, musst du ja meistens irgendwie zu irgendwelchen absurden Uhrzeiten ins Kino. Aktuell sowieso nicht. Aber wenn es dann wieder losgeht, dass es dann mal so eine Vorstellung pro Tag oder so gibt. Klar gibt es auch bestimmte Fälle, Filme, die gibt es dann irgendwie häufiger, weil da vielleicht auch mehr Fans dann eher sagen, oh, das will ich ja jetzt aber auf Englisch. Oder es gibt nur eine also das Angebot hier in Marburg gibt es ja manchmal auch, dass es zum Beispiel nur eine russische Version gibt, um dann auch einer entsprechenden Zielgruppe auch irgendwie was anbieten zu können und so weiter. Da ist dann oft auch irgendwie der Hintergrund des Filmes vielleicht auch relevant, dass es dann irgendwie ein kleiner Indie-Titel ist, der dann halt hier für das russische Publikum auch mal gezeigt wird. Das ist schon nochmal was anderes, aber was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den Faden verloren. Mach du mal weiter.
Ja, du wolltest, glaube ich, den Gedanken anfangen, dass es in Deutschland, das ist ja auch so eine, es ist ja keine Einbahnstraße, sondern sozusagen dadurch, dass in Deutschland weniger untertitelte Filme im Kino gezeigt werden und dass es sozusagen diese Konvention, diese Praxis der beständigen Synchronisation gibt, dass auch teilweise wirklich gute Sprecher über die Lippenbewegungen der Originalschauspieler in amerikanischen Filmen oder englischen Filmen drüber sprechen. Das führt natürlich auch dazu, dass die Leute im Alltag weniger mit Englisch in Kontakt sind, ein schlechteres Sprachverständnis haben als zum Beispiel in den Niederlanden.
Ja, also du hast den kulturellen Aspekt auch schon angesprochen, der ja sowohl dann für Filme als auch für Spiele gilt. Ist eigentlich eine spannende Diskussion auch. Und ohne jetzt irgendwie zu sagen, oh, alles hier Nationalisten und Nazis und so weiter, um Gottes Willen, das ist nicht mein Ansatz. Ich glaube, wir haben auch einen sehr großen Teil der Bevölkerung und auch die Mehrheit, die sehr offen ist für andere Kulturen, andere Sprachen und so weiter. Aber ich glaube, es gibt schon auch einen Teil der Bevölkerung, der würde auf die Barrikaden gehen, wenn man jetzt sagen würde, jetzt das Kino ist angeschlagen und so weiter, wir müssen irgendwie gucken, dass wir hier das erstmal auf die Dings wieder kriegen, auf die Beine zum Beispiel kriegen. Wir zeigen jetzt erstmal nur Filme im englischen Original, weil das spart uns irgendwie als Kinobetreiber Kosten oder so, weil wir uns dann irgendwelche Verbundkäufe, ich weiß nicht, wie Kino funktioniert, aber wenn das so wäre, dass Leute halt auch echt sagen würden, so, ey, ist Deutschland hier wird Deutsch gesprochen und so weiter, so wie es ja auch irgendwie Pressekonferenzen gab, wo dann gesagt wurde, nee, also die Frage stellen Sie mal hier schön auf Deutsch, wir sind hier in Deutschland. Es war natürlich irgendwie so eine Spitze des Eisbergs, aber ich glaube auch in der Bevölkerung gibt es einige, die dann sagen würden, nee, also so jetzt nicht, auch nicht mit deutschen Untertiteln. Ja. Und vielleicht eine pragmatische Angst, die viele haben, ist, aber wenn ich die ganze Zeit Untertitel lese, dann sehe ich nicht mehr, was auf dem Screen passiert.
Ja, also ich finde das Gedankenspiel erstmal super toll, was du aufmachst. Was wäre, es gibt ja diesen schönen Tagesschau-Podcast, mal ja, angenommen. Mhm. Mal angenommen, es werden jetzt nur noch Filme mit Untertiteln im deutschen Kino gezeigt. Ich glaube auch, dass das wäre erstmal ein Problem, das wäre erstmal ein Schockmoment, einfach weil man es hier so gewohnt ist, weil es hier so selbstverständlich ist, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt so gucke, meine Familie, da würden also viele Leute also nicht auf den Gedanken kommen, jetzt irgendwie sich, ich weiß, meine Eltern schauen gerade Game of Thrones und natürlich schauen die das auf Deutsch, ja, und nicht auf Englisch mit deutschen Untertiteln, wenngleich das meiner Ansicht nach zu präferieren wäre, einfach weil man es gewohnt ist. Ich glaube, es ist so eine Konvention und man müsste das sozusagen langsam angehen. Und wenn man denn so eine nationalistische Perspektive anwenden will. Und man muss das ja auch gar nicht jetzt irgendwie im ethnischen Sinne machen, sondern man kann ja auch einfach sagen, die deutsche Kultur und der deutsche Kinomarkt, ja, die deutsche Filmkunst ist ja auch kostbar. Ja, aber die Tatsache natürlich, dass in deutschen Kinos fast ausschließlich sehr, sehr stark überwiegend Filme aus England und vor allem auch aus den USA, aus Hollywood laufen, ist natürlich schon auch ein bisschen schade. Aber dann muss man natürlich auch gucken, dass man sozusagen, ja, eine kulturelle Bildung hinsichtlich der deutschen Filmkunst befördert.
Ja, wobei ja gerade der deutsche Film davon profitieren würde, wenn dann viele Leute sagen, oh nee, das verstehe ich nicht und Untertitel ist mir zu anstrengend, dann gucke ich halt jetzt kein Star Wars, sondern irgendwie halt ein
Honig im Kopf.
Oh, ja, Honig im Kopf. Also da würde ich halt auch so ein bisschen die, also natürlich gibt es sehr gute deutsche Filme, irgendwie auch aus dem Kunst-Arthouse-Bereich und so weiter, also und deutsche Regisseure, ohne jetzt diese Generalkritik zu machen, aber es gibt schon auch so diesen Feel-Good-Film und so weiter, der hat auch seine Berechtigung und so weiter, ist auch gar nicht alles daran schlecht und so weiter, aber so diese ganzen ursprünglich mal Tilt Schweiger, mittlerweile Matthias Schweighöfer. Auch Matthias Schweighöfer ist ein viel besserer Schauspieler. Das muss man halt auch bedenken. Diese Leute gehen ja auch irgendwann in diese Bereiche rein. Pardon, ich habe so ein bisschen trockenen Hals, muss mir gleich mal was zu trinken besorgen. Aber diese Leute gehen auch ja in diesen Bereich rein, weil sie mit dem, was sie vorher gemacht haben, auch nicht unbedingt den großen Markt erreichen. Also ich kann nur empfehlen, Matthias Schweighöfer in der modernen Adaption von Brechts Bahl ist großartig von der schauspielerischen Leistung her. Und ist ein ganz anderer Matthias Schweighöfer als jetzt in irgendwelchen Filmen, wo im Endeffekt immer wieder der gleiche Senf gezeigt wird. Aber das ist so ein bisschen, wir sind jetzt sehr, sehr am Film dran. Stefan, was würde denn passieren, wenn jetzt man sagt, deutsche Synchronisation für den deutschen Markt im Spielbereich lohnt sich eigentlich nicht, wir bringen das nur noch mit Untertiteln raus, das kann mal schnell jemand eintippen in Google-Übersetzer. Oder halt mit Englischen, ist ja auch eine Option. Wobei die meisten Sachen sind ja eh auf Englisch. Also was würde dann passieren, deiner Meinung nach?
Da ist es ja sogar noch üblicher im Bereich der Computerspiele. Also gerade wenn wir schauen auf Titel, die jetzt aus Japan kommen. Da ist es, glaube ich, dann doch abgesehen von vielleicht den großen Titeln relativ verbreitet, dass es tatsächlich auch wirklich nur irgendwie das japanische Original gibt und dann ein paar unterschiedliche Untertiteltexte, Untertitelsprachen, und da ist oftmals auch gar nicht Deutsch dabei. Ja, also diese gerade Visual Novels, die enorm aufwendig zu übersetzen sind, auch sowas wie Steins Gate und Virtue's Last Reward haben wir, glaube ich, gerade in der letzten Folge erst erwähnt. Das sind natürlich dann Sachen, da müsste so viel übersetzt werden, dass man es halt nicht macht. Dann macht man es halt irgendwie auf Englisch und ansonsten gibt es den japanischen Originalton. Ich glaube, da ist es schon ein bisschen etablierter als im Film. Aber eine Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe, ist, wir haben relativ viel über den Film gesprochen. Wir sind relativ schnell zum Film gewandert. Und ich glaube, das hängt mitunter auch damit zusammen, dass Sprachimmersion mit Computerspielen gar nicht so einfach ist. Weil man im Film den Vorteil hat, dass man schon auch doch ein bisschen passiver ist, dass man dann auch vielleicht sagt, okay, ich schaue mir das mal an, ich lasse mich so ein bisschen berieseln, auch wenn ich jetzt was nicht verstehe. Ich spule auch nochmal zurück, ne? So, kein Problem, das kann ich auch nochmal machen. Wohingegen ist bei Spielen, je nachdem welches Spiel es ist, ist man schon ja auch doch zum Handeln aufgefordert, sowohl, dass man irgendwie wissen muss, was muss ich machen, man muss Anweisungen verstehen, Instruktionen verstehen, Tutorials verstehen, man muss Menüs lesen können, ja. Und ich glaube, da ist es schon so, dass es also ein bisschen schwieriger ist, so eine Sprachimmersion herzustellen. Abgesehen von, ich lese Untertitel und höre die Sprache im Hintergrund.
Das ist ein super spannender Punkt, weil mich der dazu bringt, dir zu widersprechen. Und dann kommen wir vielleicht vom Monolog zum Dialog zur Dialektik. das, was ich aber sagen will, ist, das finde ich gar nicht. Ich finde gerade der Film ist, dadurch, dass er so passiv ist und dadurch, dass ich vielleicht nicht aus dem Kontext von, okay, ich drücke jetzt auf Viereck und die Figur schlägt und ich kann mir das darüber vielleicht noch irgendwie erklären, okay, ich kann das vielleicht nicht lesen, die Attacke, aber ich kann mir merken, diese Schriftzeichen stehen für irgendwie einen starken Schlag. Ich kann mir das später vielleicht auch nochmal übersetzen, aber ich kann, wenn ich dieses Schriftzeichen nochmal wiedersehe, den starken Schlag quasi ausführen oder wenn das irgendwie vielleicht irgendwo benannt wird im Tutorial und ich erkenne nur dieses Schriftzeichen wieder, ist vielleicht auch ein Stück weit dann schon Sprachedukation oder Sprachenlernen. Edukation würde ja vielleicht eher auf Bildung, aber das ist ja eher Selbstlernen dann auch. Gut, ist auch ein Bildungsprozess, aber egal. Finde ich gerade dadurch, dass ich mich bewege und irgendwie vielleicht irgendwie dann auch, klar, auch im Film bin ich vielleicht an einem Bahnhof und so weiter, aber dadurch, dass ich vielleicht eher nochmal in das Geschehen auch involviert bin, fällt mir das tatsächlich zumindest von meiner romantischen Vorstellung her einfacher.
Ja, das ist auf der einen Seite natürlich richtig, die reine Mechanik. Das Lesen, man hat ja auch eine gewisse Gaming-Literacy, gerade wenn man schon ein paar Spiele auch durchaus gespielt hat und kann dann schon verstehen, okay, der blinkende Punkt auf der Karte ist auf jeden Fall irgendwie so ein Objective, da muss ich hin. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was da passiert und warum ich da hin muss, aber ich weiß, ich muss da hin. Aber ich glaube, man nimmt da dann relativ wenig mit, tatsächlich, was auch die Sprache angeht. Eine große Gefahr der Sprachimmersion ist nämlich, das ist wirklich, würde ich sagen, auch die einzige große Gefahr, ist die Überforderung. Ja? Denn wenn man jetzt sagt, ich habe zum Beispiel mal versucht, Okami auf Japanisch zu spielen. Man stellt das dann um und dann, klar hat man, im Japanischen ist es natürlich ganz wichtig, darauf zu achten, wenn man jetzt einen Titel auswählen will danach, ob man ihn spielen kann, dass es auch tatsächlich so ein Furigana-Skript hat, also alle Kanji überschrieben sind mit den jeweiligen Hiragana-Zeichen, um sie dann aussprechen zu können, lesen zu können. Das hat Okami auch, aber es ist so kompliziert, die Sprache, dass du dann da hängst und ewig lang am Übersetzen bist. Und da musst du wieder was nachschauen und sowas. Du kommst nicht voran. Wenn es keinen Spaß macht, funktioniert die Sprachimmersion nicht, ist meine These.
Dem würde ich zustimmen. Und die Frustration ist größer, wenn ich bei einem Spiel dann nicht vorankomme, weil ich einfach nichts verstehe. Das kann dann so einen Bildungsprozess auslösen, dass ich sage, okay, verstehe ich nicht, muss jetzt nochmal in Japanischkurs, in einem halben Jahr komme ich wieder und versuche es nochmal, dann wird quasi das Japanisch-Lernen so ein bisschen als Hidden Game oder so, im Sinne von, das Spiel ist eigentlich nicht das Spiel, sondern die Herausforderung besteht darin, die Sprache zu meistern, als Spiel im Spiel vielleicht so ein bisschen. Eine kurze Frage nochmal, du hast gerade so im Til Schweigerschen Mumbling, im Nuscheln dieses Skript benannt. Wie heißt es? Furigana-Skript oder?
Ja, Furigana.
Ja. Furigana.
Genau, ich nuschle nicht, sondern das ist sozusagen das H ist der Ton, den es macht, also Furigana. Es ist kein F, so wie wir das machen mit den Zähnen, so ein F, sondern eher ein F, also so ein Pusten. Furigana.
Stimmt.
Pusten mit schmalen Lippen.
Hat auch ein sehr schönes Schriftzeichen. Ich finde, das sieht immer aus wie so ein kleiner, dicker Mann, der so die Arme nach den Seiten und so einen lustigen Kopf mit einer witzigen Nase hat. Das dürfte das Schriftzeichen, also das Hiragana sein für das Fu.
Ich wollte noch zur Sprachimmersion, ne? Und dazu vielleicht noch sagen, gerade jetzt, wo ich mich auch vermehrt mit japanischer Sprachimmersion befasse, ist es tatsächlich so, dass das Computerspiel eigentlich erst später kommt im Ablauf des Sprachenlernens. Jenseits, und ich klammere jetzt mal aus, etwas, was man immer machen kann, ist irgendwie ein Spiel, so wie du das jetzt mit Final Fantasy machst, so wie ich es jetzt mit Fire Emblem mache, ein Spiel mit japanischer Sprachausgabe, aber man liest dann die englischen oder deutschen Texte oder was auch immer und kriegt so ein bisschen was mit. Aber jenseits dessen, so für die eigentliche, richtige Sprachimmersion, wo man jetzt nicht eine Übersetzung mit dazu hat, da ist eigentlich die richtige Reihenfolge, und da gibt es ein richtig und falsch, die richtige Reihenfolge ist eigentlich erstmal irgendwie Einsteiger-Manga, weil da hat man dann nur Dialoge und keine Beschreibungen sonst. Dann irgendwie seichte Novellen, Kurzgeschichten, Geschichten für Kinder mit ein bisschen Beschreibung, ja. Und dann kommt man hin zu, ich sag mal, einfachen Anime, bis man dann zu Videospielen kommt. Also Videospiele sind eigentlich eher so die, ich sag mal, das fortgeschrittene Level der Sprachimmersion, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Videospiele spielen ohne Untertitel und dann quasi auch mit, quasi keiner Romaji. Heißt das so? Also die romanische.
Romaji. Ja, das ist.
Genau.
Ja.
Genau. Ich hatte da irgendwie noch ein N hingepackt, weil es im Deutschen romanische. Schriftzeichen sind, also um euch vielleicht, falls ihr jetzt total, ey Leute, ich lerne kein Japanisch, was haut er da irgendwie raus mit Hiragana, Katakana und so weiter, also die romanische Schriftart ist ja das, was wir quasi auch hier schreiben, also das Alphabet, womit man quasi auch die japanische Schriftart quasi als Lautschrift dann zum Beispiel auch hinschreiben kann, also was zum Beispiel dann in Hiragana, also in diesen Basisschriftarten quasi gezeigt wird, als Symbole oder als Schriftzeichen, das kann man dann quasi auch, damit man es aussprechen kann, als nicht Hiragana-Kundiger und am Anfang fürs Lernen, dann steht da dann zum Beispiel Konnichiwa, halt mit den entsprechenden Buchstaben, dass ihr da so ein bisschen mitkommt, glaube ich. Aber du hast halt schon recht, im Englischen ist halt schon auch zum Beispiel ja irgendwo mal der Punkt gewesen, man geht in die Schule, man lernt Englisch und so weiter. Und heutzutage, also ich mache mir keine englischen Untertitel zum Beispiel an oder muss da auch nicht irgendwie was nachschlagen oder so. Klar gibt's mal auch einen Satz, den ich vielleicht in dem Kontext nicht verstehe oder den ich vielleicht nochmal hören müsste oder so. Hatte ich jetzt letztens bei einem Film, wo die einfach zu sehr rumgenuschelt haben oder man den Kontext irgendwie klar haben musste, weil es um ironischen Witz geht. Die verstehe ich eh meistens schon nicht. Da hatte ich mal so einen Moment, aber bei englischen Titeln, um vielleicht auch so ein bisschen diese, vielleicht eine Co-Spur auch zu haben, was wir besprechen können, bei Englisch im Vergleich fällt mir das um einiges leichter.
Ja, das geht mir auch so. Also es gibt einige Dinge, wo ich mir manchmal dann auch in der englischen Sprache noch Untertitel wünsche. Das ist bei extremen Dialekten und Akzenten. Oder auch sowas, wenn du jetzt The Wire zum Beispiel schaust, ja, und hast dann irgendwie Baltimore, irgendwie so ein Soziolekt, der da noch mit hinzukommt. Da ist, muss man aber auch sagen, also mein Englisch ist ja im Grunde auf Native Speaker Level, weil ich spreche ja im Alltag auch fast ausschließlich Englisch. Aber, also unterrichte auf Englisch, promoviere auf Englisch und so weiter. Also ich mache eigentlich alles auf Englisch, abgesehen vom Podcast.
Du lebst im Englisch. Das hier ist eigentlich gerade deine Fremdsprache,
ja, die du sprichst. Ja. Muss man schon sagen, das ist schon spannend.
Oh, das ist schon weh.
Das ist schon spannend, muss man schon sagen, weil ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, abgesehen von so ein bisschen vielleicht Übungszwecken, dass ich jetzt ansonsten, abgesehen von mal einer Arbeitskommunikation oder irgendwie mal einer Sprachnachricht mit Freunden, und hier im Podcast spreche ich eigentlich kein Deutsch mehr, muss man sagen. Also fast, das ist fast sehr wenig. Das ist auch nicht immer so ganz gut. Also ich merke auch zum Beispiel, dass es mir schwerer fällt. Ich bin ja Musiker und schreibe also entsprechend auch Texte. Mir fällt es schwerer mittlerweile auf Deutsch Texte zu schreiben als auf Englisch, einfach weil ich auf Englisch denke. Also ich denke eigentlich immer auf Englisch und übersetze auf Deutsch. Das geht sehr schnell, es geht auch sehr gut. Aber ja, mein Modus hat sich einfach verändert. Das ist schon krass.
Das ist ein interessanter Punkt, das mit dem auf Englisch denken oder irgendwann dann auch ja auf Japanisch denken, ist ein spannender Punkt, weil eine Arbeitskollegin von mir letztens meinte, oh, das ist gerade irgendwie schwierig, das auf Englisch zu sagen, weil ich muss das immer erst quasi denken, was ich sagen will. Also die spricht schon auch, also falls sie uns zufällig zuhört, das ist jetzt gar keine Kritik, aber ich fand den Punkt spannend, also vielen Dank eigentlich für die Anmerkung, falls sie zufällig unseren Podcast hört, was ich nicht glaube, dass sie halt meinte, ich muss das erstmal immer für mich im Kopf übersetzen, wo ich so dachte so, nee, das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Also mein Englisch ist jetzt nicht auf deinem Niveau im Sinne des Native Speakers, aber ich würde schon auch denken, dass mein Sprachverständnis, also wenn ich Filme und so weiter höre, doch auf einem sehr guten Niveau ist. Ich kann auch quasi Sachen direkt übersetzen, habe ich auch schon mal gemacht, dass ein Kollege meinte, oh, ich kann gar kein Englisch und ich habe dem quasi simultan einfach den Text auf Deutsch vorgelesen, der da auf Englisch stand. Also bin da schon auch nicht schlecht, aber halt kein Native Speaker und mache schon auch so meine Grammar-Fehler. Also ich würde sagen, ich bin so in dem Fluent-Level und würde wahrscheinlich in England so ein bisschen als, weiß ich nicht, so wie wenn man, ich will jetzt keine Klischees aufmachen, nee, mache ich auch nicht, aber wenn man halt so ein bisschen an Leute denkt, die jetzt so ein bisschen leichte Fehler im Deutschen zum Beispiel machen würde, das ist, glaube ich, so mein Level. Aber da ist auch der Unterschied ja, was vielleicht auch so ein Punkt ist bei dieser Sprachedukation, was einem natürlich das Final Fantasy Spielen auf Japanisch zum Beispiel nicht abnimmt, ist das Aussprechen der Sprache und quasi das aktive Nutzen von Grammatik und so weiter, was mir zum Beispiel ja dann auch im Englischen einfach fehlt, dass ich zu wenig Englisch spreche und dadurch mein aktives Englisch, das war auch schon immer so, schlechter ist als mein Sprachverständnis. Was vielleicht aber auch noch so ein Punkt ist, wenn wir gerade nochmal bei diesem passiven Wahrnehmen von Sprachen ist, was mich da so ein bisschen stört, tatsächlich auch, wenn ich ein Spiel spiele wie Assassin's Creed Unity, was ja eigentlich zum Beispiel auf Englisch ursprünglich wahrscheinlich vertont worden ist, aber jetzt in Frankreich spielt, also die Lokalität des Spieles quasi ist noch eine interessante Sache. Und dann spiele ich es natürlich auf Englisch zum Beispiel, weil ich des Englischen mächtig bin oder könnte es vielleicht auch auf Deutsch spielen. Aber da zum Beispiel wäre es ja gegebenenfalls sinnvoll, das Spiel einfach auf Französisch zu spielen, weil es eben nun mal in Frankreich spielt und es irgendwie auch so ein bisschen der vielleicht auch allgemeinen Immersion so ein bisschen abträglich ist, wenn mein Hauptcharakter die ganze Zeit Englisch spricht und im Hintergrund aber Straßengespräche auf Französisch stattfinden und diese halt nicht übersetzt worden sind, also dann ins Englische oder dann halt so ein bisschen, ach, so einen französischen Atmosphäre auch aufbauen sollen, aber dadurch, dass es irgendwie nicht einheitlich ist, ist es total, finde ich, es hakt. Es ist wie so zwei Puzzleteile, die man so mit Gewalt ineinander drückt, die nicht so richtig passen.
Ich weiß nicht, das ist tatsächlich ein Problem, das immer mal wieder auch auftritt. Zuletzt habe ich mir darüber Gedanken gemacht bei Ghost of Tsushima. Denn da ist es ja tatsächlich auch so, dass es im Japan 13. Jahrhundert auf der Insel Tsushima angesiedelt ist. Aber Ghost of Tsushima ist ja kein japanisches Spiel, sondern es ist ja von Sucker Punch. Und man merkt auch, also die englische Vertonung ist wirklich sehr gut. Das sind dann auch die Originalsprecher. Aber dadurch hat man zum Beispiel den Effekt, dass wenn man jetzt Ghost of Tsushima auf Japanisch spielt, die Lippensynchronität nicht so gut passt wie auf Englisch. Das ist also schon ein interessantes Phänomen, so ein Rauschen der Dissonanz, was sozusagen dadurch zustande kommt, dass man einfach annimmt, okay, der Massenmarkt, das Ziel dieses Spieles ist einfach doch auch der englischsprachige internationale Markt. Also nimmt man das als Ursprungsvertonung. Ja, und muss dann ja eben auch irgendwie die Lippen synchronisieren und nimmt das dann für die englische Vertonung dafür her. Das kann dann auch zu so einem Rauschen der Dissonanz führen, ja.
Ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, also korrigiere mich bitte. Aber ich glaube, man kann da tatsächlich nochmal vom Film viel lernen, von Quentin Tarantinos Inglourious Basterds, mit den unterschiedlichen Sprachen. Das ist mir letztens nochmal aufgefallen, als ich so ein paar YouTube-Clips dann geguckt hatte, wo es ja eine Szene gibt, die ist komplett auf Deutsch, mit deutschen Schauspielern auch, also mit August Diehl zum Beispiel und so weiter, dann irgendwie als Nazi-Hauptkommandant, der da irgendwie die anderen auch daran erkennt, dass sie eben kein Native-Deutsch dann irgendwie sprechen. Und dass man da halt tatsächlich vielleicht auch so ein bisschen von lernen kann, im Sinne von, dass wenn in Spielen entsprechende Figuren vorkommen, die eben nun mal kein Deutsch oder kein Englisch oder was auch immer sprechen, also nicht die Landessprache des Hauptcharakters zum Beispiel, dass die dann halt auch entsprechend einfach nur Untertitel bekommen und auch entsprechende Vertonungen, was natürlich auch ein Stück weit den Synchronsprechern, die jetzt vielleicht kein Native Englisch zum Beispiel sprechen, auch nochmal eine Möglichkeit gibt, jenseits von irgendwie, ich übersetze einfach nur Sachen aus dem Englischen zum Beispiel ins Deutsche, sondern wenn dann halt irgendwie deutsche Nazis, Klischees und so weiter in Spielen vorkommen, aber dass zum Beispiel halt ein Deutscher dann zum Beispiel halt mal dann irgendwie den Hauptfeldwebel oder so in irgendwie dem neuesten, was weiß ich, Call of Duty oder welche Spiele sich gerade wieder mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen oder auch es einfach eine Mission gibt, die in Deutschland spielt.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich glaube, da braucht es einfach noch ein bisschen mehr Mut in der Spielebranche, auch die jeweilig authentischen Sprachen einzubinden und Spielende dann gegebenenfalls auch einfach mit Untertiteln zu konfrontieren. Ich glaube, gerade im Kino, aber auch in neueren Quality-TV-Serien, das beginnt ja schon bei sowas wie Breaking Bad, wo irgendwie man auch also extensive Dialoge auf Spanisch hat, da ist es etwas stärker vertreten. Und ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, wenn das passiert. Ich finde es auch ganz schön, wenn zum Beispiel ich in Fire Emblem Figuren habe, die jetzt nicht aus dem Herzen dieses Landes kommen, also eigentlich ja im Grunde Immigranten sind, ja, oder aus bestimmten Regionen kommen, die jetzt eine andere Sprache sprechen, in diesem Fantasy-Universum, ja, und die dann aber auch kein aalglattes Japanisch sprechen und ich dann als Person, die Japanisch lernt, auch die Unterschiede schon daran merke, anhand der Aussprache, anhand der Tatsache, dass zum Beispiel eine Person, die nicht aus Fodlan, das ist sozusagen diese Region in Fire Emblem, die nicht daher kommt, verwendet viel stärker diese Standard-Höflichkeitssprache, diese normale Höflichkeitssprache des Japanischen mit des und mas, ja, also diesen Verb-flexiven, als zum Beispiel Native Speaker das tun. Finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Da kann man mit Sprache auch schon sehr viel arbeiten und sehr viel Charakterisierung mit reinbringen. Es braucht nur ein bisschen Mut, Leute auch dann damit zu konfrontieren.
Ja, ich glaube, eine Gefahr, und das wäre auch noch ein wichtiger Disclaimer, den wir jetzt vielleicht für die Leute, die sagen, oh, ich will Sprache auch lernen und so weiter, wirklich auch irgendwie jetzt Japanisch ist ja hier so ein bisschen das Kernthema, sage ich mal jetzt, oder Kernsprache, mit der wir hier gerade diskutieren. Da hatte ich nochmal auch bei einem so einen Online-Sprachkurs, da gab es dann so Videos, da hatte dann die Lehrende quasi auch gesagt, ja, aber passt auf, guckt nicht irgendwie die ganze Zeit Animes und so weiter, weil auch da Formulierungen genutzt werden, die würde man so jetzt im Alltag nicht benutzen und auch so diese sehr übertriebenen Gesten und so weiter und oder vielleicht auch irgendwie Reaktionen und so weiter, das ist nicht so das, wie ihr jetzt hier irgendwie kommunizieren solltet. Also passt da so ein bisschen auf zwischen der vielleicht Anime- und Spielsprache, die sich da vielleicht auch nochmal wiederfindet. Also ich denke zum Beispiel bei Final Fantasy zum Beispiel an manche übertriebene Artikulationsweisen von Barrett zum Beispiel, der da ja schon echt irgendwie rumbrüllt und so weiter, dass man das jetzt vielleicht nicht als gegeben nimmt. Das ist ein Punkt.
Ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil auf der einen Seite ist es so, dass man dass Anime und auch Spiele schon auch vieles an authentischer Sprache vermitteln. Oftmals wird da sehr klar und sehr deutlich gesprochen. Das ist schon sehr gut. Ja, und oftmals auch ein relativ authentisches Japanisch. Aber klar, man muss sagen, also Höflichkeitsformeln sind da eher seltener. Und man muss natürlich auch schauen, welches Vokabular man sich dann tatsächlich aneignet. Ne? Weil gerade man kann, ich würde sagen, also wenn man tatsächlich Animes nutzen will, um wirklich eine intensive Sprachimmersion zu betreiben, dann sollte man eher nach Slice-of-Life-Geschichten schauen, also die Alltagsgeschichten erzählen. Ansonsten lernt man irgendwie so, was weiß ich was, die Unendlichkeit der blauen Dimension, Edelgard, die Göttin des Eises und was weiß ich was, ja. Also lauter solche seltsamen Dinge, die man im Alltag überhaupt nicht gebrauchen kann. Also Slice-of-Life-Geschichten sind, glaube ich, so das Paradigma, was vorn anstehen sollte.
Ja, beziehungsweise, also ich habe sie noch nicht geguckt. Sie ist auch, glaube ich, ein bisschen kritisch zu sehen, weil es Skandal um eine Bewohnerin geht. Ich sage jetzt mal nicht, was es gewesen ist, um hier nicht noch irgendwie Triggergeschichten und so weiter drin zu haben. Aber es gibt ja zum Beispiel auch japanische Reality-Shows und so weiter. Da gibt es eine auf Netflix, die haben sie halt jetzt eingestellt wegen einem Suizid-Todesfall. Wo ich halt sagen würde, okay, inwiefern ist die Sendung auch irgendwie mit dran beteiligt, kann ich jetzt hier nicht sagen. Deswegen würde ich da auch gar nicht näher drauf eingehen und ich habe sie halt noch nicht gesehen. Aber sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass das halt sinnvoll ist. Oder Leute, die YouTube-Videos machen und Leute irgendwie auf der Sprache ansprechen, ist vielleicht auch nochmal authentischer als irgendwie so dieses sehr rumgebrüllte oder irgendwie diesen, also Begriffe aus Animes und Co. Was ich aber, glaube ich, noch eine Gelegenheit finde, über das dann auch sprechen können, dieser Sprachen zum Beispiel sinnvoll finde, ist zum Beispiel das gute Beispiel bei Sailor Moon. Gab es eigentlich ein lesbisches Pärchen und das war eigentlich überhaupt gar kein Problem in dieser Sailor Moon-Geschichte, aber für den, ich glaube, amerikanischen Markt, zumindest für den nicht japanischen Markt, wurde das dann entsprechend angepasst und ich glaube, es waren Sailor Mars und Sailor Venus, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall die zwei Randfiguren, die so ein bisschen vorkommen, die wurden dann auf einmal zu Cousinen zum Beispiel. Und solche Einschnitte kannst du halt natürlich nicht machen, wenn du nicht die Synchronisation änderst. Also, weil die dann ja halt irgendwie als Partnerinnen und so weiter angesprochen werden und nicht als meine Cousine, sondern die Person dann halt sagt, meine Lebensgefährtin, meine Freundin, meine Frau, was auch immer. Das dann entsprechend ansprechen würde.
Anstelle, dass man irgendwie sagt, oh Gott, ein weibliches, homosexuelles Paar, macht man lieber eine inzestuöse Liebesgeschichte draus, weil damit können die Leute in Europa eher was anfangen.
Naja, die sind halt da gar nicht mehr als Liebesgeschichte. Also zumindest meine ich mich so zu erinnern. Ich bin jetzt auch kein Sailor Moon-Experte, wenn Leute da draußen sagen, ey, Tobi, das ist völlig falsch, das ist so eine Urban Myth. Aber der Punkt bleibt ja trotzdem bestehen, im Sinne von, wenn ich die Originalversion habe, weiß ich, okay, die waren als lesbisches Pärchen gedacht und für unseren prüden europäischen Markt mit Homophobie in den 90ern und so weiter ist das gegebenenfalls, oder jetzt auch noch, ist das entsprechend angepasst worden. Das ein Punkt. Und was ich noch sagen wollte, für mich ist dieses, die japanische Sprachausgabe in Final Fantasy zum Beispiel, ich habe ja meine Spielewoche quasi übersprungen, deswegen mache ich das hier nochmal, ist für mich so eine kleine Auslandsreise. Wir haben ja gerade die Situation, nach Japan reisen ist gerade irgendwie eine dumme Idee, überhaupt irgendwie vor die Türe gehen, ist eine dumme Idee, bleibt irgendwie zu Hause, trefft niemanden, spielt irgendwie Videospiele. Aber da kann ich ja quasi so ein bisschen austesten, was verstehe ich schon an Straßengesprächen und so.
Ja, an Straßengesprächen, auch an Formulierungen. Es gibt tatsächlich auch schöne YouTube-Videos, schöne YouTube-Videos zu Final Fantasy VII, wo also dann die einzelnen Formulierungen so ein bisschen aufgeschlüsselt werden und man dann gerade insbesondere in der Anfangssequenz, da erinnere ich mich sehr gut dran, in dieser Zugsequenz, die ja sowieso jeder im Kopf hat und bei der sowieso jeder weiß, was gesagt wird, da kann man dann irgendwie sehr gut zum Beispiel identifizieren, dass sowas wie Tomaru, ja, als Verb zum Beispiel Halt oder Stopp bedeutet, ja, und eben dann eine entsprechende Aufforderungsform, Imperativ verwendet wird. Ikimasho, let's go, ja. Also solche Dinge gehen dann schon sehr gut.
Witzig ist da auch, dass Cloud nicht mehr Cloud heißt, sondern Claudo.
Claudo. Ja, genau, aber es gibt ja kein L und es gibt auch kein einfaches D, also in der japanischen Sprache ist ja immer die Verbindung von, entweder hat man nur ein Vokal oder man hat einen Konsonant und ein Vokal, aber abgesehen vom N, ja, das ist die einzige Ausnahme, gibt es immer nur diese Konsonant-Vokal-Verbindung, weshalb dann aus Cloud oder aus, ja, oder sagen wir es mal so, weshalb ursprünglich das Crowdo dann in Cloud übersetzt wird.
Ach so, der heißt gar nicht Wolke.
Ja, weshalb ich zum Beispiel auch in der deutschen Übersetzung dann.
Nein, der heißt nicht in der deutschen Übersetzung Wolke. Aber das englische Wort Cloud steht für Wolke. Und er müsste ja dann im Japanischen müsste er sowas wie Kumori heißen.
Nein, nein, nein. Also das ist schon ein Lehnwort. Das ist ja dann sozusagen, um jetzt nicht da zu tief einzusteigen, aber die Lehnwörter werden ja in einer anderen Schriftart geschrieben, ja. in Katakana. Und da ist es dann so, dass man dann, das kriegt man schon assoziiert, dass das tatsächlich auch Cloud heißt. Weil es ist ja der japanische Begriff Cloud.
Genau, das, was
also ich gesagt habe. Für Wolke als Lehnwort in die japanische Sprache. Entschuldigung, es ist der englische Begriff Cloud in die japanische Sprache als Lehnwort importiert.
Genau, und das, was ich gesagt hatte, war bewölkt oder halt irgendwie schlechtes Wetter.
Ja, Kumori ist schon auch, ja, also kann man schon auch sagen, Wolke, ja. Aber
Ja, ist eher wölkig.
Wölkig, ja. Ja, da kann man, wenn man es in der Verbform verwendet. Aber es ist auf jeden Fall als Lehnwort, als Katakana-Begriff in der japanischen Sprache durchaus auch verständlich, dass das dann. So ist es oft bei Namen. Also Namen, die irgendwie in japanischen Spielen dann als Katakana, als Lehnwörter geschrieben werden, auch in Fire Emblem. Edelgard. Ja, also, ja, Edelgard, ne? Also es ist aber, ist kulturell aber etabliert.
Ja, bevor wir jetzt stark ins Japanischlernen einsteigen und wir dich für diesen Japanischkurs bezahlen müssen, ich würde gerne nochmal versuchen, so ein bisschen zu kategorisieren. Also ich würde einfach mal in den Raum werfen, dann halte ich die Klappe und du kannst sagen, was du davon hältst. Dass es einerseits Spiele gibt, die sind eigentlich nicht fürs Sprachenlernen gedacht, über die haben wir jetzt ganz viel gesprochen, wie zum Beispiel Final Fantasy, die uns aber eben eine englische oder japanische Sprachspur anbieten, mit dem wir dann quasi die Sprache dann trotzdem lernen, die aber nicht spezifisch dafür ausgelegt sind. Natürlich gibt es dann Spiele, die sich besser eignen oder schlechter. Dann gibt es Spiele, die sind so ein bisschen, ja, sind eigentlich sehr selten, sind Spiele wie Influence zum Beispiel, die dann das Sprachenlernen in den Vordergrund stellen, aber trotzdem weiterhin vielleicht auch ein Spiel sind. Falls ihr das nicht kennt, man läuft halt durch einen Raum rum, man quasi erst Begriffe ein, indem man halt Sachen anguckt und dann muss man halt wieder in der Zeit, vorgegebenen Zeit muss man rumlaufen und die Objekte wiederfinden. Das ist so ein bisschen aber eben die Mechanik der Gamification nutzen und halt Levels und so weiter anbieten, irgendwelche Sachen, die ich mir kaufen kann über entsprechende Edelsteine, die ich bekomme und so weiter, um dann diese Sprache zu lernen und wenn ich was richtig habe, bekomme ich entsprechend XP und steige halt im Sprachlevel quasi weiter auf und kann mich mit anderen messen. Was hältst du von diesen drei Kategorien, Stefan?
Ja, würde ich so unterschreiben, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde auch sagen, die zweite Kategorie ist wahrscheinlich ziemlich selten, aber gibt es natürlich auch Letterquest und solche Geschichten. Also klar, ja, also spielen, spielerisch Sprachen lernen, nicht so im Sinne von einer App, sondern tatsächlich als Spiel, das aber schon auch sich mit zum Ziel setzt, Sprache zu vermitteln. Ja, das würde ich so beipflichten.
Dann würde ich sagen, man kann über das Thema, glaube ich, spezifisch in der japanischen Sprache irgendwie, glaube ich, noch sehr, sehr lange auch sprechen und würde hier jetzt nicht ewig, würde hier eigentlich kein Ende finden, aber vielleicht könnt ihr uns ja mal sagen, was lernt ihr vielleicht gerade für eine Sprache? Vielleicht lernt ihr gerade Schwedisch oder was auch immer, weil es ist ja vielleicht gerade auch einfach eine gute Chance, das vielleicht, um es nochmal rund zu machen mit dem Anfangspunkt, wie bleibt man jetzt irgendwie mental gesund im Sinne von, dass man sich nicht schlecht fühlt und so weiter. Eine Sprache zu lernen ist natürlich auch eine Chance, den Lockdown irgendwie für sich jetzt nicht positiv zu wenden, aber zumindest irgendwie so ein bisschen zu überstehen. Aber wir haben ja noch Presseschauartikel, Stefan.
Genau, wir werden nämlich jetzt noch einen kleinen Blick abschließend werfen auf das, was sonst noch in der Welt passiert ist.
Liebe Leute, wie ihr wisst, lesen wir jede Woche für euch das Internet und bringen diejenigen Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet alle Links zu den nachfolgenden Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Und ich habe zum Beginn eine kleine Feel-Good-Geschichte mitgebracht, ist ja auch mal wichtig. Nummer 1. Ghost of Tsushima. Da sind wir wieder. Ghost of Tsushima Fans have helped raise 260.000 K for repairs on the real island. Von Andy Robinson, erschienen auf videogameschronicle.com. Es ist wirklich eine kleine Feel-Good-Geschichte. Und zwar Ghost of Tsushima, wir haben es schon erwähnt in dieser Folge, ist von Sucker Punch und eines der erfolgreichsten und eindrucksvollsten Spiele der PS4-Generation. Ich denke, das kann man so sagen. Es ist ein enorm erfolgreiches Open-World-Action-Adventure, das vor allem auch die Schönheit der japanischen Insel Tsushima in den Fokus nimmt. Und in Ghost of Tsushima gibt es eine ganze Reihe von Torii-Gates, also diese Schreintore, denen man folgt, durch die man geht, denen man dann folgt, um zu einem spezifischen Schrein zu kommen und dann da irgendwie XP und bestimmte Fähigkeiten einzusammeln und freizuschalten. Das ist dann auch immer mit so einem wahnsinnig eindrucksvollen Überblick über die Landschaft verbunden. Ist echt wunderschön. Und jetzt ist es so, dass im letzten Jahr eines dieser Torii-Gates des Watatsumi-Schreines auf der realen Insel Tsushima zerstört wurde durch einen Taifun. Und auf der realen Insel Tsushima. Und um dieses Tor wieder aufzubauen, hat im November letzten Jahres eine Crowdfunding-Kampagne begonnen. Und diese Crowdfunding-Kampagne ist am vergangenen Sonntag abgelaufen und war, so muss man sagen, ein durchschlagender Erfolg. Das ursprüngliche Ziel, um dieses Tor, dieses Schreintor wieder aufzubauen, das ursprüngliche Ziel belief sich auf 5 Millionen Yen. Das sind knapp 40.000 Euro. Erreicht wurden 27.103.882 Yen. Also circa 215.000 Euro. Das heißt also, anstatt diese 100% des Zieles zu erreichen, wurden 542% der Finanzierung erreicht. Teilgenommen haben 2014 Personen und maßgeblich beigetragen zu dem Erfolg dieser Crowdfunding-Kampagne hat natürlich auch Ghost of Tsushima und haben besonders auch Fans des Spieles Ghost of Tsushima, wofür sich der lokale Priester aufrichtig bedankt. Die Reparaturarbeiten beginnen jetzt im April und sollen im August diesen Jahres dann abgeschlossen sein. Und auf einem beistehenden Stein, auf so einer Steintafel, werden dann die Namen derjenigen Personen verewigt, die mehr als 10.000 Yen beigetragen haben zur Realisierung dieses Projektes. Das ist also eine kleine Feelgood-Geschichte. Fans von Ghost of Tsushima haben dabei geholfen, dieses Tor wieder aufzubauen.
Ja, finde ich, ist auch eine sehr schöne Geschichte, die mal wieder zeigt, dass Videospiele nicht nur toxische Communities hervorbringen können, sondern auch in der, ich sag mal, physikalischen Welt ihre entsprechenden positiven Wirkungen irgendwie entfalten können. Und ja, gerade darüber, dass dann Leute sagen, boah, ich habe da irgendwie jetzt einen Bezug zu, ich habe da irgendwie dieses Spiel gespielt und seitdem habe ich da irgendwie einen Japan-Bezug oder einen Bezug zu diesem Tor und will das irgendwie unterstützen. Das ist ja auch so ein pädagogischer Wunsch, den man immer hat, wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe mal mit den Kids eine Runde durch einen Wildpark und am Ende engagieren sie sich vielleicht für die Rettung des Wolfes in Deutschland oder was auch immer. Also dass das halt auch über digitale Medien funktioniert, finde ich eine ziemlich tolle Sache.
Da hast du vollkommen recht. Ja, das ist ja auch sowas wie, also dass überhaupt die Kulturgeschichte, die Geschichte von Tsushima und aber auch natürlich die Insel als solches dann Thema ist, rückt das natürlich ganz stark in den Vordergrund. Und wenn man reisen dürfte, dann hätten sie wahrscheinlich auch einen beträchtlichen Anstieg an Tourismus in diesem Jahr zu verzeichnen gehabt.
Ja, davon ist auszugehen. Ist immer die Frage, ob das dann so gut ist mit irgendwie Touristenströmen, die dann irgendwie so eine Insel überfallen schon fast. Und ja auch irgendwie mit Klimawandel und Co., ob man dann für, ich gucke mir mal einen Schrein an, eine Runde nach Japan fliegt.
Ich will das nicht, ja, ich will das auch gar nicht unbedingt befürworten, aber tatsächlich ist es so, also es ist sozusagen im, es richtet die kulturelle Aufmerksamkeit auf einen Aspekt der japanischen Kulturgeschichte, der bislang zumindest im internationalen Diskurs eher wenig beachtet wurde.
Das auf jeden Fall und kann halt dann ja auch bildend tätig werden im Sinne von, ja auch bei den ganzen Assassin's Creed Titeln im Sinne von, dass man sich mit anderen Kulturen oder mit historischen Ereignissen und Relikten, Architektur und so weiter auseinandersetzt. Ich würde es aber da an der Stelle einfach mal dabei belassen, weil es ist eine Feelgood-Geschichte, das kann man jetzt nicht groß kritisieren, sondern sich einfach nur freuen, dass sowas in diesen Zeiten auch weiterhin passiert. Und ich habe jetzt hier noch so ein bisschen, ich würde es unter die Kategorie eine neue Hoffnung für Star Wars Fans, wir hatten ja mal so eine Folge, ich glaube, sie hieß Keine neue Hoffnung, auch gemacht, wo ich so ein bisschen über meine Star Wars On-Off-Beziehung irgendwie erzählt habe, im Sinne von, dass ich auch lange Zeit eigentlich schon ein Fan des Star Wars Franchises, muss man ja sagen, auch irgendwie bin. Und aber ja auch irgendwie mit anderen immer irgendwie sorgensvoll irgendwie in Richtung der Star Wars Games geschaut habe und dann, wir erinnern uns, es gibt ja eigentlich diesen, Exklusivdeal für EA, die Star Wars Rechte quasi halten und zuletzt ja natürlich auch mit entsprechenden Star Wars Titeln dann auch mal wieder was Neues produziert haben, aber bevor diese herausgekommen waren, haben wir da auch kritisch diskutiert, dass es halt solche Star Wars Titel gab wie Star Wars, ich sag's mal, Gamblefront, also ein Battlefront, was vor allem darin bestand, Leute irgendwie das Geld aus der Tasche zu ziehen und halt keine entsprechenden Star Wars Titel, die Geschichten erzählen und so weiter. Singleplayer, mittlerweile gibt's einen. Ich habe den Namen leider gerade vergessen.
Star Wars, ich glaube, heißt es nicht Fallen Order? Genau, das ist aber von, das war von Respawn Entertainment. Die sind, glaube ich, ja auch doch Teil von EA, wenn ich mich recht entsinne.
Das kann ich dir nicht sagen. Was jetzt aber die eigentliche Meldung ist auf Wired, also wie da habe ich leider an der Stelle jetzt nicht noch Recherche betrieben, sondern einfach nur die Meldung mal wahrgenommen. Es ist jetzt so, dass Lucasfilm Games und dann eben auch quasi EA hier den Weg freimachen für entsprechende Titel von Ubisoft und einen Star Wars Titel als auch einen Indiana Jones Titel von Bethesda und das könnte gegebenenfalls auch erstmal der Anfang sein und es wurde jetzt darüber gesprochen, dass es einen Open World Star Wars Titel geben soll. Wo ich dann auch gesagt habe, ja, das klingt ja doch durchaus interessant. Man hat jetzt aber ansonsten keine größeren weiteren Infos. Also geht um welche Figuren geht's, aus welcher Perspektive. Wir haben sowohl Titel, die also diese klassische Perspektive der Jedi zum Beispiel einnimmt. Wir haben aber auch entsprechende Titel auf der PS3 zum Beispiel gehabt, wo du aus Richtung der Siths zum Beispiel mal entsprechend spielst. Also da gibt's halt einfach entsprechende Möglichkeiten. Und es ist jetzt so, dass dass EA einfach diese Rechte entsprechend, diese Exklusivrechte für 10 Jahre hatte und dass in 2 Jahren dann eventuell dann auch die entsprechenden Titel dann begonnen werden können, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch erscheinen können. Da ist jetzt einfach die große Ankündigung, würde ich mal sagen, im Kern, es gibt Hoffnung auf gute Star Wars Titel und entsprechende Indiana Jones Titel ist ja sowieso auch nochmal so ein Punkt. Also ein Indiana Jones Titel von Bethesda stelle ich mir auch eigentlich ziemlich cool vor.
Ja, das ist schon, ich denke mal, die Lizenz wird wahrscheinlich auslaufen. Vielleicht EA hätte sie möglicherweise auch gerne behalten, nehme ich mal an. Aber es ist dann natürlich auch eine reine Preisfrage. Und da wird Ubisoft sicherlich einiges Geld dann auch in den Ring geworfen haben. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich würde auch sagen, eine neue Hoffnung, Fragezeichen, weil Ubisoft ist ja jetzt auch, also ich traue Ubisoft durchaus zu, gute Spiele zu machen, theoretisch. Aber ein Open World Star Wars Titel könnte ich mir auch vorstellen, dass das auch wieder so ein Ding ist mit sozusagen denselben Prinzipien, die in den neueren Assassin's Creed Titeln etabliert sind und auch natürlich denselben Nachteilen, die diese Titel haben. Das Ganze dann mit einem Star Wars Anstrich. Ich könnte mir vorstellen, dass das enttäuschend sein könnte, gerade auch aufgrund der hohen Erwartung, die mit diesem Titel Star Wars einhergeht.
Ja, wobei es aber ja auch zum Beispiel zuletzt den entsprechenden VR-Titel gab, den ich auch tatsächlich gespielt habe.
Star Wars Squadrons.
Genau, Squadrons. Ich wollte mich gerade schon Rogue Squadron sagen. Das ist aber auch ein toller Titel. Allerdings 20 Jahre her, aber ein Titel, den ich sehr positiv in Erinnerung habe, auf dem Computer, Star Wars Rogue Squadron. Im Endeffekt nimmt Star Wars Squadron das Rogue weg und macht genau alles richtig, nämlich dass man sowohl in auf dem Bildschirm spielen kann, aber halt eben auch in VR, und das ist eigentlich so ein bisschen schon auch ein wahr gewordener Traum für jeden Star Wars Fan, dass man eben in das Cockpit eines X-Wing einsteigt und durch halt nach links und rechts schaut und so weiter und dann entsprechend die Gegner abschießen kann und im Endeffekt nur einen kleinen Vorteil gegenüber den, ich sag mal, Bildschirmspielern hat, indem man sich halt so ein bisschen umschauen kann, aber es ist kein Game Changer, was aber gut ist, dass man es halt dann trotzdem weiterhin mit anderen Leuten, die halt kein VR-System nutzen, auch spielen kann.
Ja, mein Argument wäre ja vor allem, dass von die Lizenzrechte für ein Star Wars Spiel von EA zu Ubisoft wechseln, das kann auch ein vom Regen in die Traufe sein. Das wäre sozusagen mein Argument.
Das kann sein. Ich wollte nur noch mal auch den Punkt aufmachen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir in letzter Zeit keine guten Titel hatten, sondern halt mit sowas wie Star Wars Squadrons auch einen, also das ist kein Ausnahmespiel oder so im Sinne von, das ist der Titel irgendwie, aber es gab halt schon auch so ein bisschen Futter für uns Star Wars Fans, so dass ich zum Beispiel den anderen Titel Fallen Order zum Beispiel gar nicht gespielt habe und da jetzt gar nicht so viel sagen kann.
Ah ja, nee, der ist ja aber sehr gut aufgenommen worden. Respawn Entertainment ist ja auch ein enorm kompetentes Studio. Aber gut, schauen wir mal, was Ubisoft draus machen. Ich bin da immer erstmal sehr vorsichtig, wenn ich den Namen Ubisoft höre, aber schauen wir mal.
Ich finde es auf der anderen Seite tatsächlich, das ist vielleicht noch so ein letzter Punkt, gar nicht so schlimm teilweise, wenn auch nicht so viel rauskommt. Es gab auch mal eine Phase, da wurde echt, also Star Wars auf alles Mögliche draufgeklatscht, also sowohl im Spielebereich als auch irgendwie, da hast du dann irgendwie, weiß ich nicht, Star Wars Mandarinen oder so im Supermarkt bekommt, weil man einfach so einen Darth Maul Aufkleber auf eine Mandarine geklebt hat.
Ist es nicht auch tatsächlich, also ist bekannt, ob dieser angekündigte Star Wars Titel ein Singleplayer oder ein Multiplayer-Titel wird, denn ich weiß, dass es von dem Studio entwickelt ist, was entwickelt wird, was auch The Division und The Division 2 ja veröffentlicht hat, und die sind ja vor allem bekannt für also so Open World Co-op Shooter, sage ich mal, Third Person Shooter.
Also ich gehe davon aus, dass es ein Open World Titel ist, der sich, also genau das weiß man natürlich nicht, aber wenn man bei Ubisoft könnte ich mir vorstellen, dass sie tatsächlich so ein bisschen diese Assassin's Creed Erfolgsgeschichte vielleicht auch da rein verpacken, und man hat jetzt hier keine realen historischen Schauplätze, aber dass man sagt, wäre auch für mich als Star Wars-Fan dann irgendwie was, wo ich sagen würde, ach komm, das kaufe ich mir jetzt vielleicht doch nochmal, dass man zum Beispiel diese Rebellenbasis auf Yavin zum Beispiel hat, oder dass man halt irgendwie sagt, okay, Open World, du kannst hier irgendwie auf Mustafa zum Beispiel den Tempel von Darth Vader und so weiter, gibt es zahllose Schauplätze, wo ich jetzt irgendwie anfangen könnte, irgendwie rumzufantasieren, was irgendwie schön wäre, und ich glaube, wenn sie diese vielleicht auch Hoffnung von Fans, die vielleicht nicht nur meine ist, umsetzen würden, dass das ein spannender Titel auch sein könnte, allein weil man sagt, oh, das kenne ich aus den Filmen, hier erkenne ich irgendwas wieder, das wäre zumindest, glaube ich, eine sichere sicherere Erfolgsstrategie, als jetzt irgendwas aufzumachen, was Leute nicht kennen.
Liebe Leute da draußen, was sind eure Hoffnungen und Befürchtungen bezüglich des kommenden Star Wars Titels von Ubisoft? Lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren unter dieser Episode, gerne auch auf Social Media, auf Facebook, Twitter, auf Instagram. Und ansonsten bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören. Wie ihr wisst, ist Pixeldiskurs ein unabhängiges und kostenfreies Projekt. Das bleibt auch so. Wir schalten keine Werbung, wir haben keine Paywall, wir produzieren auch keinen exklusiven Bonus-Content-DLC, den ihr noch irgendwie zukaufen oder zuschalten könnt, sondern wir stützen uns allein auf euch und auf eure Unterstützung. Ihr könnt gerne auf unsere Steady-Kampagne gehen, steadyhq. Nein, Jetzt habe ich die Adresse vergessen. Egal. Ihr könnt auf pixeldiskurs.de gehen und da habt ihr ein Unterstütze uns. Da ist so ein Unterstütze uns-Button unter jeder Folge. Könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr zu unserer Steady-Kampagne. Ich glaube, es ist steadyhq.com/pixeldiskurs. Könnte aber auch steadyhq.de sein. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Egal. Könnt ihr auch googeln im Zweifelsfalle. Ihr könnt uns jedenfalls unterstützen für 1 Euro, für 5 Euro fördern und für 10 Euro werdet ihr sogar Sponsoren samt einer optionalen namentlichen Erwähnung. Wir danken recht herzlich für das Sponsoring dieser Episode Sebastian Starnke und Alan Madden. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch gerne uns noch eine positive Bewertung auf iTunes bzw. auf Apple Podcasts schenken, denn das hilft uns auch immer enorm.